Physik, ja, weil für kleine Geschwindigkeiten sollte ja alles irgendwie newtonsch sein. Und dann ist halt der Trick, ich gehe in irgendein Bezugssystem, wo das, ich meine, wir gucken jetzt ein Punktteilchen an, das sich in irgendeinem elektrischen Feld oder elektromagnetischen Feld bewegt, und dann kann ich ja immer momentan in das Ruhesystem vom Teilchen gehen und gucken, wie sehen die Bewegungsgleichungen aus. Und da sollten die den Newton wenigstens ähnlich sehen. Ja? Und das ist die Idee. Aber bevor ich das mache, also mal erstmal Kausalität. Also erstmal klären, wie ist das überhaupt? Ja, also wir hatten ja irgendwie da mit unseren Minkowski-Diagrammen gesehen, dass die Gleichzeitigkeit ist nicht mehr unabhängig vom Bezugssystem. Also jetzt zwei Ereignisse sind oder können kausal verknüpft sein. Also das heißt, Ereignis 1 ist die Ursache von Ereignis 2. Wenn, ja, die nennen wir mal x und y in irgendeinem Koordinatensystem, also in einem Minkowski-Raum, Vierervektoren. Wenn die Zeit, also wenn x 0 kleiner ist als y 0 in allen Bezugssystemen. Und naja, das ist jetzt nicht mehr in der nicht-relativistischen Physik, ist es klar, ja, weil also das x0 war ja c mal t x und y0 c mal ty. Also ja, wenn x Ursache von y sein soll, dann muss auf jeden Fall die Zeit, wo tx stattgefunden hat, meinetwegen Lichtblitz, kleiner sein als ty. Ja, und dieser Lichtblitz, der kommt halt höchstens mit C an oder irgendwas. Ja. Und jetzt, naja, das ist klar. Jetzt mache ich da wieder mein Minkowski-Diagramm, mal wieder in zwei Dimensionen. Ja, dann habe ich hier meinen Lichtkegel. Ja, das ist ein Lichtstrahl, der halt in positiver, und dann kann ich auch den noch einmalen. Dann ist x1 minus c mal t, also das ist der Lichtkegel hier, die beiden zusammen. Und jetzt können zwei Ereignisse nur verknüpft sein. Ja, also wenn hier mein Ereignis x ist im Ursprung, dann kann nur alles, was hier ist, irgendwie kausal verknüpft sein. Ja, weil ja, und das hier wäre halt mein Vierervektor y. Ja, weil also kann x kann nur Ursache von y sein, wenn y minus x in Lichtkegel von also Lichtkegel, der, ja, na gut, kann nur, also wenn er innerhalb des Lichtkegels liegt, das heißt, wenn x minus y Quadrat im Sinne von Minkowski. Andersrum, ist egal. Also y der größer 0 ist. Das heißt, wenn die Zeitdifferenz, wenn die größer ist als oder gleich für ein Lichtsignal, Lichtkegel, ja, das ist die Grenzgeschwindigkeit, ja, das heißt, es muss immer in dem Bereich sein. Die können kausal verknüpft sein. Ja. Und das hier oben ist die Vergangenheit, die Zukunft. Von x und das gleich 0. Und das ist die Vergangenheit. Ja, und dann, das war halt, und dann, das kann man natürlich jetzt formal zeigen, wenn jetzt also y, ich schreibe das mal abkürzend als Quadrat, wenn das ist natürlich immer ja, unter Lorentz-Trafos, also x' ist Lambda x. Und das ist halt eine Lorentz-Transformation, dann weiß ich, dass diese Beziehung gilt. Also das ändert dieses Minkowski-Produkt nicht, also auch für das Quadrat von Vektoren nicht. Und jetzt will ich halt zeigen, dass das hier dann auch stimmt. Also zeige, dass dann aus TY größer tx immer ty' größer tx' folgt. Naja, das geht halt wieder, jetzt schreiben wir diese Lorentz-Trafo mal hin, also wie ist das? Das y' minus x', das ist und jetzt ist halt mein x und hier ist natürlich dann x. x'2y'3 minus x'3. Und das ist halt diese Lorentz-Trafo. Das ist dann halt immer Gamma minus Beta Gamma. Jetzt muss ich das halt alles hinschreiben. y2 minus x2, y3 minus x3. Und naja, was mich jetzt interessiert, ist, ob wenn die Zeiten größer 0 sind, dann müssen auch die größer 0 sein. Also schreibe ich mal die Trafo hin. Jetzt schreibe ich das besser mal hier ab. Also, da habe ich Ja, und hier halt natürlich, da passiert nichts. Bei den Achsen senkrecht zur Geschwindigkeit, der Boostgeschwindigkeit passiert ja immer nichts. Und naja, was ich weiß, ist, dass ja gut, also was ich weiß, ist, dass das hier wird jedenfalls nicht kleiner, wenn ich statt dem Beta-Betrag Beta schreibe. Ja, wenn Beta kleiner ist, also egal, das je nach Vorzeichen, auf jeden Fall wird es ja, weil die Zahl hier, die kann Beta mal diese Differenz, die kann größer oder kleiner 0 sein. Wenn ich einen Betrag drum mache, dann zieht sich auf jeden Fall was Positives ab. Und hier kann es sein, dass da, wenn das negativ ist, wird es in Wirklichkeit größer. Also das ist auf jeden Fall, wenn ich was Positives abziehe statt was Negatives, wird es kleiner. Also gilt auf jeden Fall diese Ungleichung. So. Und jetzt. Jetzt wird das sicherlich, wenn ich hier statt y1 minus x1 Betrag schreibe, kann ich ja auch den Betrag von dem ganzen Differenz, dem Vektor nehmen. Ja, da tue ich nur was dazu. Wird also auch sicher nicht kleiner. Also ich schreibe jetzt hier ja, weil hier steht jetzt nur Betrag y1 minus x1 und das hier ist ja y minus x Betrag ist ja y1 minus x1 Quadrat, Wurzel drüber. Ja, und das ist sicherlich größer gleich Betrag y1 minus x1. Und naja, wenn ich hier also die beiden Terme dazu tue, mache ich das auf jeden Fall größer. Also wird das auf jeden Fall, kann nur kleiner werden. Ja, also das ist wiederum größer als das mit dem. Ja, weil der Betrag hier, der ist kleiner als diese Wurzel oder dieses Betrag vom Vektor, also ziehe ich was Kleineres ab, ziehe ich was Größeres ab als vorher, also wird das Ganze kleiner. So, ha, fürchterlich, immer diese Vorzeichengeschichten. Und dann weiß ich noch, dass Beta-Betrag, das ist kleiner 1. Ja, das ist das ein Bezugssystem, kann gegen das andere nicht schneller als, oder nee, ja. Genau, Beta ist kleiner 1, also mache ich es wieder kleiner, wenn ich statt Beta 1 hinschreibe. Ja, aber jetzt war halt, die Bedingung war halt, dass dieser 4er Y minus x Quadrat, der war größer als 1, größer als 0 oder gleich, also Y' minus x', nee, was brauche ich? Y minus x Quadrat war größer oder gleich 0 und das heißt, y oder c Quadrat t y minus tx Quadrat minus x minus y Quadrat größer gleich 0. Und naja, gut, das heißt aber c mal ty minus tx ist größer oder gleich Betrag x minus y. Ja, weil kann ich die Wurzel ziehen, weil voraussetzungsgemäß soll ty größer sein als tx. Aber dann steht da, was ich haben wollte. Ja, weil dann ist auch y minus tx' ist dann halt auch größer gleich 0. Ja, und jetzt ist aber ty ja, also wenn es nicht Licht ist, steht sogar ein echt größer. Also es wird auf jeden Fall nicht die Reihenfolge der Ereignisse, die zeitliche wird nicht geändert. Ja, und das ist genau das, und so ist es dann halt auch mit Teilchen. Die müssen, Teilchen kann nur ja, also ein Teilchen beschreibe ich jetzt als die Weltlinie. Ja. Und das Lambda ist ein beliebiger Parameter. Erstmal. Und jetzt kann das Teilchen nur, wenn das irgendwie sich nach einem Kausalgesetz bewegt, muss damit Bewegung kausal ist, muss in jedem Moment das Teilchen, also das Teilchen kann irgendeine Trajektorie haben, die irgendwie so in dem Lichtkegel verläuft. Ja. Also das soll x von Lambda sein, Teilchen Weltlinie. Ja, und das heißt, damit die Ereignisse kausal verknüpft sein können, kann das nie schneller sein als das Licht. Also muss die Tangente immer, die Tangente rechne ich aus den Vektor, das ist dx, der muss immer größer 0 sein. Also das nennt man auch zeitartig, also mach mal in Anführungsstrichen, weil Geschwindigkeit ist es ja streng genommen nur, wenn ich dieses Lambda als die, wenn das die Koordinatenzeit wäre, dann wäre das die Geschwindigkeit in dem Bezugssystem. Jetzt will ich aber halt ein allgemeineres Lambda haben, was damit ich hier wieder Vierervektoren habe. Ja? Weil wenn ich nach der Zeit ableite, dann ja, Gesundheit, dann habe ich keinen Vierervektor. Dx nach dt kann kein Vierervektor sein, weil sich halt auch t transformiert. Dann muss ich die Zeitableitungen auch wieder ineinander umrechnen. Ja, und jetzt ist halt, naja, was kann ich mir denn, jetzt kann ich mir aber was definieren, die sogenannte Eigenzeit. Jetzt schreibe ich die erstmal hin, also ich kann jetzt definieren ein c mal d tau. Ja, wenn das ein beliebiges Lambda ist, dass ich irgendwie, muss ich ja nicht transformieren unter Lorentz-Trapos, wenn ich das als ein Skalar wähle, dann ist das hier sicherlich auch ein Skalar, weil ja wieder Minkowski-Produkt ist halt invariant, da war es ja konstruiert unter Lorentz-Trapos, also ist das eine skalare Größe. Und jetzt ist es aber egal, bei welches Lambda ich nehme. Ja, jetzt kann auch Koordinatenzeit x0 gleich c mal t für Lambda nehmen. Ja, was kriege ich denn dann? Dann kriege ich hier c d tau ist c dt dx Ich kann einfach t wählen. Ja, aber jetzt erinnere ich mich, was war denn dieser Vierervektor? Der war ctx. Ja, und damit ist dx nach dt, das ist c. Und hier steht halt dx nach dt. Und das wäre die gewöhnliche Geschwindigkeit v. Wobei das aber jetzt kein Vierervektor mehr ist unter Lorentz-Trafos. Ja? Aber trotzdem ist das Ding invariant. Und jetzt kann ich hier wieder c rausziehen und dann habe ich 1 minus v Quadrat durch c Quadrat und dieses v Quadrat durch c Quadrat, das nenne ich halt immer Beta. Oder auch Gamma war 1 durch diese Wurzel, also ist das c durch Gamma dt. Oder andersrum geschrieben, d tau ist 1 durch Gamma dt. Ja, und was hat das für eine Bedeutung? Naja, tau oder d tau ist kleines Zeitinkrement im momentanen Ruhesystem des Teilchens. Ja. Denn wenn ich das mal Sigma Strich nenne, dann also im im momentanen Ruhesystem ist dx Strich nach dt Strich ist natürlich immer noch c mal v Strich, aber im momentanen Ruhesystem ist das halt 0, das v Strich, ja, Ruhesystem. Ja, und da ist dann natürlich c mal dt Strich ist dann demnach c d tau. Ja, weil tau oder ja, 1 minus ja, oder das Beta ist 0 oder Gamma ist 1. Ne? Ja, das heißt, im momentanen Ruhesystem vom Teilchen ist Tau also die Koordinatenzeit. Das heißt, d Tau, das nennt man deshalb auch die Eigenzeit des Teilchens. Und das ist ein natürlicher Parameter, Zeitparameter für die Bewegung. Und die ist konstruktionsgemäß ein Lorentz-Skalar. Ja, ich kann das in jedem Bezugssystem kann ich das Tau halt so ausrechnen hier. Und damit ist halt gewährleistet, dass irgendwelche, wenn ich so einen Vektor habe, meinen Ortsvektor vom Teilchen, Vierervektor, und den nach Tau ableite, habe ich wieder einen Vierervektor. Dann kann ich nur einen Moment warten. Also das d tau ist Lorentz Skalar und dann kann ich halt eine Vierergeschwindigkeit definieren, u nenne ich die, als dx d tau. Die Vierergeschwindigkeit. Und naja, jetzt können wir ja mal gucken, was für Komponenten die hat. Ich kann natürlich das wieder umschreiben auf normale Zeitableitung, also nach der Koordinatenzeitableitung. Ja, da muss ich nur halt nachdifferenzieren, ne? Also Kettenregel. Ja, und weil eben diese Weltlinie, ja, da gilt ja immer, dass das größer als 0 ist. Das heißt, das Tau hängt auch, also es ist immer, das Gamma ist einfach eine reelle Zahl größer 1. Und das heißt, das d-Tau ist eine eindeutige Funktion, eine monoton wachsende Funktion von t. Also kann ich immer die Kettenregel verwenden. Also dx nach d-Tau ist dasselbe wie dx nach dt mal dt nach d-Tau. Ja, wenn ich mir das aber angucke, dann steht da einfach nur Gamma. Ne? Und naja, gut, dx nach dt kann ich halt jetzt wieder cx. Ja, es ist am besten, wenn man Punkte macht, ist es manchmal nach Tau und manchmal nach t. Also ich schreibe mal lieber dx nach dt aus. Und dann steht da hier Gamma C 1 Beta. Ja, und die normale Geschwindigkeit oder Beta ist halt ja, ich muss einfach nur, oder ich schreibe es mal doch so, Gamma C Gamma C Beta. Und dann sehe ich, naja, um das Beta rauszukriegen, muss ich die Raumkomponenten von U nehmen und durch U0 teilen. Ja, und das U0 ist, oder ich glaube, ich habe überall das U dimensionslos gemacht. Da habe ich hier ein C davor geschrieben. Also wenn das C mal U ist, dann ist U einfach das hier durch C, also Gamma Beta. Und damit ist Beta einfach Dreierkomponenten mal durch U0. Und U0 ist einfach Gamma. Ja, das ist immer dieser Lorentz-Faktor. Das hat halt, der kommt immer vor bei Zeitdilatationen und Längenkontraktionen. Und jetzt, na gut, jetzt ist es auch besonders bequem, weil d tau ist Zeitinkrement im momentanen Ruhesystem des Teilchens. Und naja, das ist ja was Schönes, wenn ich jetzt in dieses, das nenne ich jetzt immer Sigma Strich. Ich gucke bei irgendeiner festen Zeit t mir das an, für einen kleinen Zeitraum dt, was eindeutig auch ein Eigenzeitraum d tau ist. Versuche halt jetzt die Newton'schen Gleichungen irgendwie vierdimensional zu schreiben. Ja? Also im Restframe, also im momentanen Ruhesystem gelten Newton'sche Gesetze. Ja? Das war ja, dass wir erwarten, für kleine Geschwindigkeiten geht alles in die Newton'sche Physik über, und naja, im Ruhesystem ist das Teilchen sicherlich im nächsten Zeitintervall immer noch nicht so groß, die Geschwindigkeit ist immer noch nicht so groß, und da ist P' ist offenbar m mal dx' nach dt' Newton'scher Impuls. Und naja, aber wie gesagt, im Ruhesystem ist halt dt' ist halt d tau. Also kann ich das p' auch als m mal dx' nach d tau schreiben. Und jetzt, naja, jetzt ist klar, ja, jetzt steht hier, stehen die Dreierkomponenten von einem Vierervektor, ja, mit Komponenten in dem Ruhesystem. Und naja, gut, wie mache ich daraus jetzt einen Vierervektor? Ich tue einfach die dazugehörige Zeitkomponente noch dazu. Also das x', das wäre ja c mal t' x'. Und jetzt Viererimpuls. Im U-System ist halt einfach P' gleich M mal dx' nach dtau. Und das ist, also das p' ist m. Ja gut, das dx' nach dtau, das ist einfach c mal dieses u. Strich oder mc. Naja, im momentanen U-System steht da jetzt einfach 1, 0, 0. Und das kann ich aber in beliebiges System einfach, das gilt ja überall. Ja, jetzt brauche ich einfach nur einen Umkehr-Lorentz-Trafo anwenden, dann bin ich hier bei P, beliebiges System. Ja, weil P Vierervektor ist. Hier kann ich dasselbe auch hinschreiben in einem beliebigen System. Das ist dann MCU. Und das ist, brauche ich da nur abschreiben, MC Gamma und MC Gamma Beta. Und das hier ist mein normales V, ne? Das C mal Beta. C mal Beta ist mein ganz normales V und dann sehe ich in der relativistischen Physik ist halt bei den Raumkomponenten vom Impuls gegenüber Newton einfach nur dieser Gamma-Faktor noch dabei. Es gibt leider die Unsitte immer noch, das M mal Gamma, das hat man früher mal als relativistische Masse bezeichnet. Das ist aber, macht man eigentlich nicht mehr, obwohl leider in den Schulbüchern ist das leider immer noch so verbreitet. Also in dieser Vorlesung ist M immer die Ruhemasse. Ja, und die ist, weil in der Newton'schen Mechanik habe ich es als M mal V geschrieben und das kann ich auch in diesem momentanen Ruhesystem machen. Ja. Klar, da ist der Impuls immer Null im Moment, aber halt auch für kleine Geschwindigkeiten wird natürlich das Gamma sehr nah bei 1 sein, dann habe ich immer M mal V. Und damit ist dieses M, das heißt dieselbe Größe, wie in Newton'scher Mechanik. Ja, und es gab mal, also es gibt manchmal schreiben Leute auch P als M relativistisch mal V und dann ist natürlich M relativistisch ist dann das normale M mal Gamma und das Gamma ist halt 1 durch Beta Quadrat Wurzel. Das ist aber blöd, weil das hat keine gescheiten Eigenschaften. Das transformiert sich nicht irgendwie vernünftig oder einfach. Und da, natürlich kann ich es immer irgendwie ineinander umrechnen, aber es ist kompliziert. Ja. Ja, das ist keine oder kein Lorentz-Skalar. Und M ist sicherlich ein Lorentz-Skalar, weil das ist ja einfach nur ein konstanter Faktor. Und der ist definiert halt über den Impuls im System, wo das Teilchen kleine Geschwindigkeiten nur hat. Ja, und jetzt gucken wir noch, was ist denn die Nullkomponente hier? Das P0 ist M C Gamma und jetzt, naja, und Und jetzt, naja gut, jetzt kann ich ja mal, wenn jetzt das Beta sei mal kleiner als 1, Quatsch, also sehr viel kleiner, Beta ist immer kleiner als 1. Ja, wenn das Beta sehr viel kleiner als 1 ist, dann kann ich diese Wurzel offenbar entwickeln um Beta gleich 0. Ja, was kriege ich dann? Für Beta gleich 0 kriege ich eine 1, klar. Und jetzt muss ich die Ableitung bilden. Und das ist einfach 1 minus Beta Quadrat hoch minus 1/2. Und wenn ich dann die Kettenregel anwende, bekomme ich einfach plus Beta Quadrat. Also die Ableitung von dem ist bei Beta gleich 0 einfach 1/2. Ein halb und dann muss ich halt die, also das Taylor, ja. Ja, das ist die Idee hier. Wenn ich ein kleines Epsilon habe, dann Epsilon gleich 0 gibt eine 1. Und jetzt brauche ich die Ableitung. Die Ableitung von dem ist innere Ableitung, nee, Quatsch, das ist ja ganz einfach. Die Ableitung ist 1 minus 1/2. Eieiei. Genau, das ist der, also, ja, wenn ich es ableite, innere Ableitung gibt minus 1 und äußere ist minus 1/2 das Ganze hoch minus 3/2, also 1 minus Epsilon hoch 3/2 und das ist natürlich gleich 1/2 für Epsilon gleich 0. Jetzt haben wir es. Und das Epsilon ist Beta Quadrat, also bin ich hier gelandet. Ja? Uff. Und naja, jetzt ist das, sieht noch ein bisschen unbekannt aus.
Also es müsste auch in meinem Tutorial sein.
Ach so, dann muss ich aufhören. Also das machen wir jetzt ganz schnell. Dann ist das ein schöner Abschluss. Ja, also das P0, das wird dann einfach ungefähr M mal C1 und jetzt ist das Beta V durch C. Oder halt C mal P0 ist also MC Quadrat plus M halbe. V Quadrat plus irgendwas in Beta, höheren Betas. Und naja, da ist klar, ja, also M halbe V Quadrat ist die kinetische Energie in der relativistischen Mechanik und das ist für die nicht-relativistische Mechanik einfach eine Konstante. Das ist eine Energie, eine kinetische Energie plus eine Konstante. Entsprechend ist halt in der SRT ist halt die Energie vom Teilchen mit dieser Ruheenergie dabei, ist einfach C mal P0 und das ist M durch 1 minus Beta Quadratwurzel. Ja, und E-Kin ist dann natürlich einfach E minus MC Quadrat. Das modifiziert einfach, das, und dann gibt das zusammen mit dem Dreierimpuls, gibt das halt P0 halt einen Vierervektor. Das ist alles. Ja, und da können wir dann nächstes Mal weitermachen. und uns mechanische Bewegungsgleichungen ausdenken. Gut, dann war's das. Jetzt nicht auch Übung hier?